Hallo und herzlich willkommen zu Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam. Heute beginnen wir gemeinsam mit dem ersten Buch der Makkabäer. Stell dir vor, du bist Zeuge davon, wie Menschen für ihren Glauben große Opfer bringen und trotzdem erfahren, Gott gibt Hoffnung, Mut und Kraft, selbst in dunklen Zeiten. 2025 gehen wir gemeinsam einmal komplett durch die Bibel, Tag für Tag näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute. Die Kapitel heute zeigen uns, auch wenn äußerlich alles zerbricht, bleibt Gottes Zusage stehen. Der Glaube wird oft gerade dann stark, wenn Widerstände groß sind. Vielleicht hast du das ja auch schon mal erlebt, dass Gott besonders in schwierigen Zeiten ganz nah ist. Ich erinnere mich an eine Phase, in der gefühlt alles gegen mich lief. Damals schien der Himmel verschlossen und trotzdem kam ein Moment, in dem ich spürte, Gott ist da, auch im Dunkeln. Seine Kraft ist nicht an äußere Umstände gebunden. Genau daran erinnern uns die Geschichten der Makkabäer. Wenn wir alles riskieren, um unseren Glauben treu zu bleiben, steht Gott uns bei. Heiliger Geist, schenke uns heute Mut und Klarheit. Hilf uns zu erkennen, wie wertvoll unser Glaube ist und dass wir in schwierigen Zeiten durch dich kraftvoll bestehen können. Stärke uns, treu bei Gott zu bleiben, was auch immer kommt. Amen. Ein kurzer Hinweis noch. Die heutigen Bibeltexte enthalten Berichte über Gewalt, Krieg und Verlust, die belastend wirken können. Überspringen Sie gerne und wir sehen uns beim Gebet. Und sonst schlagen wir jetzt das erste Buch der Makkabäer auf und gehen zum Kapitel 1 und schon geht's los.
Nachdem Alexander, der Sohn des Philippus, der Mazedonier, aus dem Lande Chittim ausgezogen war und Darius, den König der Perser und Meder, besiegt hatte, herrschte er als König an dessen Statt, während er vorher nur über Griechenland geherrscht hatte. Er unternahm dann viele Kriege, eroberte zahlreiche Festungen und ließ Könige der Erde hinrichten. Er drang bis an die Enden der Erde vor und plünderte eine Menge von Völkern aus. Als nun die ganze Erde unterworfen vor ihm lag, da wurde er übermütig und hochfahrenden Sinnes. Er brachte eine überaus starke Heeresmacht zusammen und gewann die Herrschaft über Länder, Völker und Fürsten, die ihm tributpflichtig waren. Schließlich aber, als er aufs Krankenlager geworfen war und den Tod nahen fühlte, berief er seine vornehmsten Diener, die seine Genossen von Jugend an auf gewesen waren, und verteilte sein Reich unter sie noch bei seinen Lebzeiten. Als Alexander dann nach 12-jähriger Regierung gestorben war, übernahmen seine Diener die Herrschaft, ein jeder an dem ihm zugewiesenen Platze. Sie setzten sich alle nach seinem Tode das Diadem auf und ebenso ihre Söhne nach ihnen, lange Jahre hindurch, und richteten viel Unheil auf der Erde an. Erster Teil: Der syrische König Antiochus Epiphanes und der jüdische Priester Mattathias. Aus ihnen ging nun ein gottloser Spross hervor, nämlich Antioch Epiphanes, der Sohn des Königs Antiochus. Er war als Geisel in Rom gewesen und im 137. Jahre der griechischen Herrschaft zur Regierung gelangt. Zu jener Zeit traten in Israel nichtswürdige Leute auf, die viele andere für sich gewannen, indem sie ihnen vorhielten: Kommt, wir wollen uns im Einvernehmen mit den Heiden setzen, die rings um uns her wohnen. Denn seitdem wir uns von ihnen abgesondert haben, ist uns viel Unheil zugestoßen. Dieser Vorschlag fand Beifall bei ihnen, und einige aus dem Volke waren gleich bereit, sich zum Könige zu begeben, der ihnen denn auch die Erlaubnis gab, Bräuche der Heiden einzuführen. So erbauten sie zum Beispiel ein Gymnasium in Jerusalem nach heidnischem Brauch, suchten die an ihnen vollzogene Beschneidung unkenntlich zu machen, fielen so vom Heiligen Bunde ab, schlossen sich an die Heiden an und gaben sich dazu her, Böses zu tun. Als sich nun Antiochus in der Herrschaft genügend befestigt sah, sann er darauf, auch Herr von Ägypten zu werden, um so beide Königreiche in seiner Gewalt zu haben. Er zog also mit einem gewaltigen Heere nach Ägypten, mit Kriegswagen, Elefanten und Reiterei und mit einer starken Flotte. Der ägyptische König Ptolemäus, mit dem er Krieg führte, geriet in Furcht vor ihm und ergriff die Flucht, und viele Leute fielen und wurden erschlagen. Die ägyptischen Festungen wurden erobert und er plünderte das Land Ägypten aus. Nachdem Antiochus so Ägypten schwer heimgesucht hatte, kehrte er im Jahre 143 um, zog gegen Israel und kam nach Jerusalem mit gewaltiger Heeresmacht. Hier drang er in seinem Übermut in das Heiligtum ein, nahm den goldenen Altar und den Leuchter samt allen zugehörigen Geräten weg. den Tisch für die Schaubrote, die Becher und Schalen, die goldenen Räuchergefäße, den Vorhang, die Kränze und die goldenen Zierate an der Vorderseite des Tempels und ließ von allen diesen Gegenständen den goldenen Überzug abreißen. Weiter nahm er auch das Silber und das Gold und die kostbaren Geräte und alles, was er an verborgenen Schätzen vorfand. Und nachdem er alles an sich genommen hatte, zog er ab in das sein Land, wobei er noch ein Blutbad anrichtete und vermessene Lästerreden ausstieß. Da entstanden laute Wehklage in Israel in allen seinen Wohnsitzen. Oberste und Vornehme jammerten, den Jungfrauen und Jünglingen verging die Jugendkraft und die Schönheit der Frauen schwand dahin. Jeglicher Bräutigam stimmte Trauerlieder an, die Neuvermählte im Brautgemach saß in Trauerkleidung da. Das Land erbebte ob seiner Bewohner und das ganze Haus Jakobs war mit Schmach bedeckt. 2 Jahre später sandte der König einen Obersteuereinnehmer in die Städte von Juda. Der kam nach Jerusalem mit starker Heeresmacht, ließ jedoch vor den Stadtbewohnern in hinterlistiger Weise friedliche Worte verlauten, so dass sie ihm Glauben schenkten. Plötzlich aber überfiel er die Stadt, richtete ein großes Blutbad in ihr an und brachte viele Israeliten im Lande um. Dann ließ er die Stadt plündern und in Flammen aufgehen und ihre Häuser und die Mauern ringsum niederreißen. Weiter führte man die Weiber und Kinder als Gefangene weg und bemächtigte sich des Viehs. Sodann befestigte man die Davidstadt mit einer großen und starken Mauer und festen Türmen, damit sie ihnen als Burg diente. In diese legten sie als Besatzung verbrecherisches Gesindel, nichtswürdige Leute hinein, die sich darin festsetzten. Auch schaffte man Waffen und Lebensmittel hinein und verwahrte daselbst die Beute, die man aus Jerusalem zusammengebracht hatte. So wurde die Burg zu einem schlimmsten Unheil für die Stadt. Ja, sie wurde zum Hinterhalt für das Heiligtum und zum schlimmen Widersacher für Israel alle Zeit. Unschuldig Blut vergossen sie rings um das Heiligtum und entweihten dadurch das Heiligtum. Darum flohen ihretwegen die Bewohner Jerusalems und Ausländern diente die Stadt als Wohnsitz. Den Eingeborenen wurde sie fremd und ihre eigenen Kinder verließen sie. Ihr Heiligtum war öde wie die Wüste. Ihre Feste wandelten sich zu Trauertagen, ihre Sabbate wurden geschändet und ihre Ehre ward zur Verachtung. So groß wie einst ihr Ruhm ward, nun ihre Schmach und ihre Hoheit versank in Trauer. Nunmehr ließ der König Antiochus in seinem ganzen Reich eine Verfügung ausgehen, dass alle seine Untertanen ein einziges Volk bilden sollte und jeder seiner besonderen Gebräuche und Gesetze aufzugeben habe und alle anderen Völker fügten sich dem Gebot des Königs. Auch in Israel fanden viele Gefallen an der von ihm gebotenen Verehrung der Götter und opferten den Götzen und entweihten den Sabbat. Nun schickte der König durch Boten den schriftlichen Befehl nach Jerusalem und in die Städte Judas, man solle fortan die ausländischen Satzungen und Bräuche beobachten. Die Brand-, Schlacht- und Trankopfer sollten im Heiligtum in Wegfall kommen, Sabbate und Feste ungefeiert bleiben. Das Heiligtum und die Heiligen solle man verunreinigen. Altäre, heilige Haine und Götzentempel errichten dürfen, Schweine und andere unreine Tiere schlachten. Ihre Söhne sollten sie unbeschnitten lassen und ihr Gewissen mit jeder Art von unreinen und gräuelhaften Dingen beflecken, sodass sie das Gesetz vergessen und alle heiligen Ordnungen abschaffen. Und wer dem Gebot des Königs nicht Folge leiste, der solle den Tod erleiden. Alle diese Bestimmungen waren in der Verordnung enthalten, die er an sein ganzes Reich ergehen ließ. Dazu setzte er Aufseher über das ganze Volk und gebot den Städten Judas, Opfer in allen einzelnen Ortschaften darzubringen. Und viele aus dem Volke schlossen sich ihnen an, nämlich alle, die vom Gesetz treulos abfielen und nun Böses im Lande verübten. Und die Israeliten dazu nötigten, in Verstecken, in Schlupfwinkeln jeder Art eine Zuflucht zu suchen. Am 15. Tage des Monats Kislev im Jahre 145 stellten sie einen Gräuel der Verwüstung auf den Brandopferaltar und erbauten Altäre in den Ortschaften Judas ringsumher. Sie brachten vor den Haustüren und auf den Straßen Rauchopfer dar. Und die Gesetzbücher, die sie fanden, zerrissen und verbrannten sie. Und wenn bei jemandem ein Bundesbuch gefunden wurde, und wenn jemand dem mosaischen Gesetz treu bleiben wollte, so überlieferten ihn der Erlass des Königs dem Tode. So verfuhren sie in ihrer Gewalttätigkeit Monat für Monat mit den Israeliten, die sie in den Ortschaften betrafen. Am 25. Tag des Monats aber opferten sie auf dem Altar, der auf dem Brandopferaltar stand, und ließen die Frauen, die ihre Kinder hatten beschneiden lassen, der königlichen Verordnung gemäß hinrichten, wobei sie ihnen die Kinder an den Hals hängten, auch ihre Familien und die, welche die Beschneidung vollzogen hatten, töteten sie. Indessen zeigten sich viele Israeliten standhaft und fassten den festen Entschluss, unreine Speise nicht zu genießen. Sie wollten lieber sterben, um sich durch Speisen nicht zu verunreinen und den heiligen Bund nicht zu brechen. Daher erlitten sie den Tod. So lag denn ein schlimmes Zorngericht Gottes überaus schwer auf Israel. Zu jener Zeit trat Mattathias auf, ein Sohn des Johannes, des Sohnes Simeons, ein Priester aus der Familie Jojaribs von Jerusalem. Er hatte seine Wohnsicht in Modain genommen. Er hatte 5 Söhne: Johannes mit dem Beinamen Gaddis, Simeon genannt Tassis, Judas genannt Makkabäus, Eleasa genannt Avaran und Jonathan genannt Affus. Als er nun alle die Abscheulichkeiten sah, die in Juda und Jerusalem verübt wurden, rief er aus: Wehe mir! Warum bin ich dazu geboren worden, die Vernichtung meines Volks und die Vernichtung der heiligen Stadt zu sehen und müßig dazusitzen, während sie der Gewalt der Feinde und das Heiligtum der Gewalt von Ausländern preisgegeben ist? Ihr Haus ist geworden wie das eines entehrten Mannes. Ihre herrlichen Geräte sind als Raub hinweggeführt. Ihre Kindlein liegen gemordet auf ihren Straßen. Ihre jungen Männer sind durch das Schwert der Feinde gefallen. Welches Volk hat sich nicht die Herrschaft in ihr angeeignet und sich nicht mit ihrer Beute bereichert? All ihr Schmuck ist weggenommen. Aus einer Freien ist sie zur Magd geworden. Ach ja, was uns heilig war und unsere Schönheit und unsere Herrlichkeit ist verwüstet. Und Heiden haben es entweiht. Wozu nützt uns noch das Leben? Und Mattathias und seine Söhne zerrissen ihre Kleider, legten Trauergewänder an und trugen schweres Leid. Da kamen die königlichen Beamten, die den Abfall erzwingen sollten, nach der Ortschaft Modain, um die Einwohner zum Opfern zu bringen. Und viele von den Israeliten schlossen sich ihnen an. Auch Mattathias und seine Söhne gingen in die Versammlung. Da nahmen die Beamten des Königs das Wort und richteten an Mattathias folgende Ansprache: Du bist ein Oberster, angesehen und hochstehend in diesem Orte und einflussreich durch Söhne und Brüder. So tritt du nun zuerst heran und komm der königlichen Verordnung nach, wie alle Völker es getan haben, auch die Männer von Juda und die in Jerusalem zurückgebliebenen. So wirst du und dein ganzes Haus zu den Freunden des Königs gehören, und du und deine Söhne, ihr werdet mit Silber und Gold und vielen Geschenken geehrt werden. Mattathias aber gab mit lauter Stimme folgende Antwort: Wenn auch alle Völker im ganzen Bereich der Herrschaft des Königs ihm Gehorsam leisteten, so dass jeder von Gottes Glauben seiner Väter abfällt und sie sich willig seinen Geboten gefügt haben, so wollen doch ich und meine Söhne und meine Brüder weiterhin im Bunde unserer Väter wandeln. Gott behüt uns davor, dass wir unser Gesetz und die Satzungen fahren lassen sollten. Den Geboten des Königs werden wir nicht gehorchen, dass wir von unserer Gottesverehrung nach rechts oder nach links abweichen sollten. Kaum hat er ausgeredet, da trat ein jüdischer Mann vor aller Augen herzu, um auf dem Altar in Modain nach dem Befehl des Königs zu opfern. Als Mattathias das sah, geriet er in heiligen Eifer. Er erbebte bis ins Innerste und ließ seinem Zorne freien Lauf, wie es recht war. Er lief hin und erschlug den Mann am Altar. Sogleich tötete er aber auch den königlichen Beamten, der das Opfer hatte erzwingen wollen, und riss den Altar nieder. Er eiferte auf diese Weise für das Gesetz so, wie es einst Phinehas an Sibri, dem Sohne Salomos, getan hatte. Hierauf ließ Mattathias in der Ortschaft den lauten Ruf erschallen: Wer da für das Gesetz eifert und am Bunde festhalten will, der ziehe aus, mir nach. So floh er denn mit seinen Söhnen ins Gebirge. All ihr Hab und Gut ließen sie im Orte zurück. Damals zogen viele, denen Gerechtigkeit und Recht am Herzen lag, in die Wüste hinab, um dort ihren Wohnsitz zu nehmen. Sie selbst mit Weib und Kind und ihrem Vieh, weil die Misshandlungen übergroß für sie geworden waren. Als nun die königlichen Beamten und die Truppen, die sich zu Jerusalem in der Davidstadt befanden, die Kunde erhielten, es seien Leute, die sich dem Gebot des Königs widersetzt hätten, in die Schlupfwinkel in der Wüste hinabgezogen, eilten sie in einem starken Aufgebot hinter ihnen her, und als sie auf sie gestoßen waren, umlagerten sie sie und rüsteten sich zum Angriff gegen sie am Sabbattage. Sie ließen ihnen dann sagen: Nun ist's genug. Kommt heraus und tut nach dem Gebot des Königs, so sollt ihr am Leben bleiben. Doch sie antworteten: Wir werden nicht herauskommen und dem Gebot des Königs nicht Folge leisten, dass wir den Sabbat entheiligen sollten. Da gingen jene sofort zum Angriff gegen sie vor. Sie aber antworteten ihnen nicht weiter, schleuderten auch keine Steine gegen sie, noch verrammelten sie ihre Schlupfwinkel, sondern sagten: Wir wollen alle in unserer Einfalt sterben. Der Himmel und die Erde sind unser Zeuge, dass ihr uns ungerechterweise ums Leben bringt. So gingen jene also zum Angriff gegen sie am Sabbat vor, und so kamen diese ums Leben, samt ihren Weibern und Kindern und ihrem Vieh, etwa 1000 Menschenseelen. Als Mattathias und seine Freunde dies erfuhren, trauerten sie schmerzerfüllt um sie, und sie sagten eine zu dem anderen: Wenn wir alle es so machen, wie unsere Brüder getan haben, und nicht für unser Leben und unsere Satzung gegen die Heiden kämpfen, so werden sie uns gar bald von der Erde vertilgen. So fassten sie denn an jenem Tage folgenden Beschluss: Wenn irgendjemand uns am Sabbattage angreift, so wollen wir uns mit den Waffen zur Wehr setzen, damit wir nicht alle zugrunde gehen, wie unsere Brüder in ihren Verstecken umgekommen sind. Damals traf als Verstärkung eine Schar von Asidäern bei ihnen ein, tapfere Männer aus Israel, lauter solche, die sich willig in den Dienst des Gesetzes stellten. Und alle, die sich dem Unheil durch die Flucht zu entziehen suchten, schlossen sich an sie an und verstärkten sie. So brachten sie ein Heer zusammen und schlugen die Sünder in ihrem Zorn und die gottlosen Männer in ihrem Grimm nieder. Was von diesen übrig blieb, floh zu den Heiden, um sich in Sicherheit zu bringen. Mattathias aber und seine Genossen zogen ringsumher, zerstörten die Altäre im Lande und beschnitten mit Gewalt die Kinder, die noch unbeschnitten waren, so viel sie deren im Gebiet Israels fanden. Sie setzten den Übermütigen hart zu, und alles, was sie unternahmen, hatte guten Fortgang. Sie verteidigten das Gesetz erfolgreich gegen die Macht der Heiden und gegen die Macht des Königshauses und ließen die Sünder nicht hochkommen. Als es nun mit den Lebenstagen des Mattathias zu Ende ging, sprach er zu seinen Söhnen: Jetzt herrscht rücksichtsloser Übermut und schwere Prüfung. Es ist eine Zeit der Zerstörung und eines grimmigen Strafgerichts eingetreten. So seid denn Eiferer, meine Söhne, für das Gesetz und gebt euer Leben hin für den Bund unserer Väter. Bleibt der Taten unserer Väter eingedenk, alles dessen, was sie zu ihrer Zeit vollführt haben, so werdet ihr hohen Ruhm und einen unsterblichen Namen erlangen. Ist nicht Abraham in der Prüfung treu erfunden und dies ihm als Gerechtigkeit angerechnet worden? Josef hielt zur Zeit seiner Bedrängnis am Gebote Gottes fest und wurde so der Gebieter Ägyptens. Unser Anherr Pinhas empfing, weil er großen Eifer für Gott bewies, die Zusicherung eines ewigen Priestertums. Josua wurde Richter in Israel, weil er den Auftrag Gottes erfüllte. Kaleb empfing Landesbesitz als Erbteil, weil er vor den Gemeinden Zeugnis abgelegt hatte. David gewann durch seine Frömmigkeit einen Königsthron für ewige Zeiten. Elias wurde wegen seines Eifers für das Gesetz in den Himmel emporgehoben. Ananias, Azaria und Michael wurden wegen ihres Gottvertrauens aus der Flammenglut errettet. David wurde um seiner Unschuld willen vor dem Rachen der Löwen behütet. Und so könnt ihr es von Geschlecht zu Geschlecht bestätigt finden, dass alle, die ihre Hoffnung auf Gott setzen, nicht unterliegen werden. Fürchtet euch also nicht vor den Drohworten eines sündigen Menschen, denn seine Herrlichkeit wird zu Kot werden und den Würmern zum Fraß dienen. Heute steigt er hoch empor und morgen ist er nicht mehr zu finden, denn er ist wieder zu Staub geworden und mit seinen Anschlägen ist's vorbei. Ihr aber, meine Söhne, seid stark und steht mannhaft für das Gesetz ein, denn dadurch werdet ihr Ruhm ernten. Und seht, da ist euer Bruder Simeon. Ich weiß, dass er ein kluger Mann ist. Auf ihn hört alle Zeit. Er soll Vaterstelle bei euch vertreten. Judas, der Makkabäer aber, der von Jugend an auf ein tapferer Held gewesen ist, Der soll euer Heerführer sein und den Krieg der Stämme leiten. Ihr aber sammelt um euch alle, die dem Gesetz treu sind, und vollzieht die Rache für euer Volk. Übt Vergeltung an den Heiden und haltet fest an den Geboten des Gesetzes. Hierauf segnete er sie und wurde zu seinen Vätern versammelt. Er starb im Jahre 146 und seine Söhne begruben ihn in der Grabesstätte seiner Väter in Modain, und ganz Israel betrauerte ihn mit tiefem Leid. Zweiter Teil: Die Freiheitskämpfe der Israeliten unter Judas Makkabäus. Als nun sein Sohn Judas mit dem Beinamen Makkabäus an seine Stelle getreten war, leisteten ihm alle seine Brüder sowie alle diejenigen Beistand, die es vorher mit seinem Vater gehalten hatten, und führten den Krieg für Israel mit Freuden. Er verschaffte seinem Volke weiterhin Ruhm, legte den Harnisch an als ein Held und umgürtete sich mit seinen Kriegswaffen. Er lieferte Schlachten, indem er das Heer mit dem Schwerte schützte. Er glich einem Löwen in seinen Taten, einem jungen Leu, der nach Raub brüllt. Er erspähte die Gottlosen und verfolgte sie, und die sein Volk zerrütteten, verbrannte er. Die Gottlosen fuhren zusammen aus Furcht vor ihm. Alle Übeltäter zitterten vor ihm, und die Rettung nahm guten Fortgang durch seinen Verdienst. Vielen Königen schaffte er bittere Schmerzen, aber Jakob erfreute er durch seine Taten. Auf ewig bleibt sein Andenken in Segen. Er zog umher in den Städten Judas, vertilgte die Gottlosen aus dem Lande und wandte Gottes Zorn von Israel ab. Sein Ruhm erscholl bis ans Ende der Erde, und er sammelte die dem Untergang Geweihten. Nun brachte Apollonius ein Heer von Heiden und eine große Streitmacht aus Samaria zusammen, um Israel zu bekriegen. Als Judas dies erfuhr, zog er ihm entgegen, schlug ihn und tötete ihn. Viele Erschlagenen fielen, die übrig gebliebenen aber ergriffen die Flucht. Man gewann reiche Beute von ihnen, und Judas nahm das Schwert des Apollonius an sich und gebrauchte es fortan beständig in allen Kämpfen. Als nun Seron, der Befehlshaber des syrischen Heeres, die Meldung erhielt, Judas habe einen Haufen um sich zusammengebracht und eine Schar von Getreuen, die mit ihm zum Kampfe auszögen, da dachte er: Ich will mir einen Namen machen und mir Ruhm im Reiche erwerben und will Judas mit seinen Leuten bekämpfen, die das Gebot des Königs missachteten. Er unternahm also einen neuen Feldzug und unter seinem Befehl zog ein starkes Heer von Ungläubigen aus, um ihm Beistand zu leisten und die Rache an den Israeliten zu vollziehen. Als er nun in die Nähe der Steige von Bet-Horon gelangt war, zog ihm Judas mit geringer Mannschaft entgegen. Als diese jedoch das Heer erblickt hatten, das gegen sie heranzog, sagten sie zu Judas: Wie können wir in so geringer Zahl den Kampf gegen eine so gewaltige Übermacht aufnehmen? Zumal, da wir erschöpft sind, weil wir heute noch nichts genossen haben? Judas aber antwortet ihnen: Es ist leicht möglich, dass eine große Anzahl den Händen weniger preisgegeben wird. Denn für den Gott des Himmels macht es keinen Unterschied, ob er durch viele oder durch wenige die Rettung schafft. Der Sieg in der Schlacht hängt ja nicht von der Größe des Heeres ab, sondern vom Himmel kommt die Kraft. Jene ziehen gegen uns heran voller Übermut und Gottlosigkeit, um uns und unsere Weiber und unsere Kinder zu vertilgen und um uns auszuplündern. Wir aber kämpfen für unser Leben und unsere Satzungen. So wird denn Gott selbst sie vor unseren Augen zermalmen. Ihr aber fürchtet euch nicht vor ihnen. Nach dieser Rede stürmte er unversehens auf sie ein, und Seron wurde mit seinem Heere vor ihm aufgerieben. Sie verfolgten ihn auf der Steige von Bet-Horon hinab bis in die Ebene, und gegen 800 Mann fielen von ihnen. Die übrig gebliebenen flohen ins Philisterland. Da kam die Furcht vor Judas und seinen Brüdern zum Durchbruch, und Schrecken befiel die Heiden in der ganzen Gegend ringsum. Sein Name drang bis zu den Ohren des Königs, und alle Welt sprach von den Schlachten des Judas. Als nun der König Antiochus von diesen Dingen Kunde erhielt, geriet er in gewaltigen Zorn. Er ließ Befehl ergehen und bot alle Streitkräfte seines Reiches auf, ein überaus gewaltiges Heer. Er öffnete seine Schatzkammern, ließ seinen Truppen den Sold für ein ganzes Jahr auszahlen und gebot ihnen, sich für alle Fälle bereitzuhalten. Da er aber sah, dass ihm das Geld in seinen Schatzkammern ausging und dass der Ertrag der Steuern aus dem Lande gering war, infolge des Aufruhrs und wegen des Unheils, das er im Lande angerichtet hatte, und die Gesetze und Bräuche abzuschaffen, die von den ältesten Zeiten her in Geltung gewesen waren. Da geriet er in Besorgnis. Es möchten ihm, wie das früher schon mehr als einmal der Fall gewesen war, die Mittel zur Bestreitung der Ausgaben fehlen, besonders für die Geschenke, die er bisher mit freigebiger Hand und reichlicher als die früheren König ausgeteilt hatte. Weil er sich nun arg beunruhigt fühlte, beschloss er, nach Persien zu ziehen und die Steuern der Provinzen dort zu erheben und viel Geld zusammenzubringen. Er ließ also Lysias, einen hoch angesehenen Mann aus königlichem Geschlecht, als Reichsverseher für die Länder von Euphratstrom bis zu den Grenzen Ägyptens zurück. Dieser hatte auch den königlichen Prinzen Antiochos zu erziehen, bis er selbst zurückkehren würde. Zugleich übergab er ihm die Hälfte des Kriegsheeres sowie die Elefanten und gab ihm Aufschluss über alle seine Pläne, und zwar besonders hinsichtlich der Bewohner Judäas und Jerusalems. Er solle ein Heer gegen sie entsenden und die Macht der Israeliten und was von Jerusalem noch übrig war, völlig ausrotten, sodass selbst die Erinnerungen an sie im Lande erlöschen. Alsdann sollte er Ausländer in ihrem ganzen Gebiet sich ansiedeln lassen und ihr Land losweise unter diese verteilen. Der König selbst nahm hierauf die andere Hälfte des Heeres und brach von seiner Residenz Antiochien im Jahr 147 auf, ging über den Euphratstrom und durchzog die oberen Länder. Lysias erwählte nun Ptolemäus, den Sohn des Dorymenes, sowie Nikanor und Gorgias, hoch angesehene Männer aus der Zahl der Freunde des Königs, und sandte mit ihnen 40.000 Mann zu Fuß und 7.000 Reiter. Die sollten ins jüdische Land ziehen, um es nach dem Befehl des Königs zu verheeren. Diese drei brachen also mit ihrer gesamten Streitmacht auf und lagerten sich nach ihrer Ankunft nahe bei Emmaus in der Ebene. Als nun die Handelsleute in der Gegend Kunde von ihrer Ankunft erhielten, versahen sie sich reichlich mit Silber und Gold und auch mit Stricken zum Fesseln und kamen ins Lager, die Israeliten als Sklaven anzukaufen. Es stießen auch noch Truppen aus Syrien und dem Lande der Philister zu ihnen. Als nun Judas und seine Brüder sahen, dass das Unheil immer ärger wurde und die feindlichen Scharen innerhalb ihres Gebiets lagerten, und als sie auch Kunde von den Befehlen des Königs erhielten, der die völlige Vernichtung ihres Volkes geboten hatte, da sagten sie einer zum anderen: Lasst uns das wiederherstellen, was in unserem Volke zerstört ist, und lasst uns für unser Volk und das Heiligtum kämpfen. So versammelten sich denn die ganze Gemeinschaft, um zum Kampfe bereit zu sein und um zu beten und Gnade und Erbarmen zu erflehen. Jerusalem aber lag unbewohnt da wie eine Wüste. Niemand ging mehr ein und aus von seinen Kindern. Das Heiligtum war zertreten, Fremdlinge hausten in der Burg, eine Herberge der Heiden war geworden. Die Freude war verschwunden aus Jakob. Es schwiegen Flöte und Zither. Sie sich nun versammelt hatten, zogen sie nach Mesepha, Jerusalem, gegenüber, denn dort war in früheren Zeiten eine Gebetsstätte für Israel gewesen. Dann fasteten sie an jenem Tage, hüllten sich in härene Gewänder, streuten sich Asche aufs Haupt und zerrissen ihre Kleider. Sodann breiteten sie das Gesetzbuch aus, nach welchem die Heiden gesucht hatten, um ihre Götzenbilder darauf zu malen. Dann brachten sie auch die Priestergewänder herbei, sowie die Erstlinge und Zehnten, und ließen Nasirea auftreten, deren Weihezeit abgelaufen war. Dann ließen sie mit lauter Stimme den Ruf zum Himmel erschallen: Was sollen wir mit all diesen machen und wohin sie bringen? Dein Heiligtum ist ja zertreten und entweiht, und deine Priester sind in Trauer und Elend. Und siehe, die Heiden haben sich gegen uns zusammengeschart, um uns auszurotten. Du weißt ja, was sie gegen uns vorhaben. Wie sollen wir ihnen widerstehen können, wenn du uns nicht zur Hilfe kommst? Dann stießen sie in die Trompeten und erhoben ein lautes Wehgeschrei. Hierauf setzte Judas Anführer über das Kriegsvolk ein, Hauptleute über 1000, über 100, über 50 und über 10 Mann. Sodann richteten sie an die, welche in letzter Zeit ein Haus gebaut oder sich verheiratet oder einen Weinberg angepflanzt hatten oder die furchtsam seien, die Aufforderung, sich in ihre Heimat zu begeben, wie das Gesetz es bestimme. Alsdann brach das Heer auf und lagerte sich südlich von Emmaus. Judas aber gebot: Macht euch fertig und zeigt euch als tapfere Männer. Haltet euch für morgen früh bereit zum Kampf mit diesen Heiden, die sich wider uns zusammengetan haben, um uns und unser Heiligtum zu vernichten. Denn es ist besser für uns, im Kampfe zu fallen, als den Untergang unseres Volkes und des Heiligtums mit anzusehen. Übrigens, wie es im Himmel beschlossen ist, so möge er es fügen. Gorgias nahm nun 5000 Mann zu Fuß und 1000 auserlesene Reiter, und diese Schar brach während der Nacht auf, um das Lager der Juden zu überfallen und sie unvermutet zu schlagen. Dabei dienten ihm die Leute aus der Burg als Wegweiser. Als Judas dies erfuhr, brach er selbst mit seinen Kriegern auf, um das Heer des Königs bei Emmaus anzugreifen, solange noch die Truppen außerhalb des Lagers zerstreut waren. Als nun Gorgias bei Nacht an den Lagerplatz des Judas kam und dort niemand vorfand, suchte er sie in den Bergen auf, und zwar in der Meinung, die laufen vor uns weg. Aber bei Taganbruch kam Judas in der Ebene mit 3000 Mann zum Vorschein. Nur hatten sie leider nicht Rüstung und Schwerter, wie sie wohl gewünscht hätten. Als sie nun das stark befestigte Lager der Heiden und die Reiterei erblickten, die dem Lager ringsum als Schutz diente, lauter kriegsgeübte Leute, da sagte Judas zu den Männern, die bei ihm waren: Fürchtet euch nicht vor ihrer Menge und scheut euch nicht zum Angriff auf sie vorzustürmen. Denkt daran, wie unsere Väter im Roten Meer errettet wurden, als der Pharao sie mit Heeresmacht verfolgte. Und nun, lasst uns zum Himmel schreien, ob er wohl Erbarmen mit uns haben und des Bundes mit unseren Vätern gedenken und dieses Heer heute vor unseren Augen vernichten will, damit alle Heiden erkennen, dass es für Israel noch einen Erlöser und Retter gibt. Als nun die Heiden ihre Augen erhoben und sie gegen sich heranrücken sahen, zogen sie aus dem Lager zum Kampfe heraus. Da stießen die Leute des Judas in die Trompeten, und als sie handgemein geworden waren, wurden die Heiden völlig besiegt und flohen in die Ebene. Dabei wurden alle, die sich hinten an befanden, mit dem Schwerte niedergemacht, und man verfolgte sie dann bis Gazera und bis in die Ebene von Idumäa und bis Asotus und Jamnia, und es fielen von ihnen gegen 3000 Mann. Als Judas dann mit seinem Heere von der Verfolgung zurückkehrte, sagte er zu seinen Leuten: Lasst euch jetzt nicht nach der Beute gelüsten, denn es steht uns noch weiterer Kampf bevor. Gorgias steht ja noch mit seiner Mannschaft im Gebirge nicht fern von uns. Bleibt jetzt also unseren Feinden gegenüber stehen und kämpft mit ihnen. Alsdann mögt ihr euch der Beute in aller Ruhe bemächtigen. Judas hatte noch nicht ausgeredet, da wurde eine Abteilung sichtbar, die aus dem Gebirge herauskam. Diese bemerkte, dass das syrische Heer in die Flucht geschlagen worden und dass man das Lager in Brand gesteckt hatte. Denn der Rauch, der zu sehen war, verriet ihnen, was geschehen war. Bei diesem Anblick erschraken sie sehr. Als sie aber auch noch das Heer des Judas in der Ebene zur Schlacht bereit gewahrten, flohen sie allesamt ins Land der Philister. Nun machte Judas sich an die Plünderung des Lagers, und man erbeutete viel Gold und Silber, blaue und rote Purpurstoffe und andere große Reichtümer. Bei der Rückkehr sangen sie dann Lieder und ließen Lobgesänge zum Himmel emporsteigen, wie herrlich, wie ewig während seine Gnade sei. Es war aber den Israeliten ein großer Sieg an jenem Tage zuteil geworden. Diejenigen Heiden aber, die sich hatten retten können, begaben sich zu Lysias und berichteten ihm alles, was sich zugetragen hatte. Durch diese Mitteilung wurde er ganz bestürzt und entmutigt, weil es mit Israel nicht nach seinem Wunsch gegangen war und die vom König ihm erteilten Befehle nicht zur Ausführung gelangt waren. Darum brachte er im folgenden Jahr ein Heer von 60.000 Mann auserlesener Fußtruppen und 5.000 Reiter zusammen, um sie niederzuwerfen. Als diese nun nach Idumäa gelangt waren und bei Bethsura ein Lager bezogen hatten, rückte Judas ihnen mit 10.000 Mann entgegen. Als er nun das gewaltige Heer erblickte, richtete er folgendes Gebet an Gott: Gepriesen seist du, o Retter Israels, der du einst den Ansturm des Riesen durch die Hand deines Knechts Davids gebrochen und das Heer der Philister in die Gewalt Jonathans, des Sohnes Sauls, und seines Waffenträgers hast fallen lassen. Gib nun auch dieses Heer deinem Volke Israel zur Vernichtung preis, dass sie mit ihrer Kriegsmacht und Reiterei zu Schanden werden. Jage ihnen Furcht ein, und lass ihren trotzigen Mut zerrinnen, dass sie durch ihre Niederlage in Verzweiflung geraten. Wirf sie nieder durch das Schwert derer, die dich lieben, damit alle, die deinen Namen kennen, dich mit Lobgesängen preisen. Als es dann zum Kampfe kam, fielen vom Heere des Lysias gegen 5000 Mann, und zwar im Kampfe Mann gegen Mann. Als Lysias aber die Niederlage seiner Mannschaft wahrnahm und andererseits erkannte, dass den Leuten des Judas der Mut gewachsen sei und wie entschlossen sie waren, mit Ehren entweder zu leben oder zu sterben,
kehrte er nach Antiochien zurück und warb fremde Söldner an, um, wenn sein Heer wieder vollzählig geworden sei, einen neuen Feldzug nach Judäa zu unternehmen. Judas aber und seine Brüder sagten, jetzt, da unsere Feinde geschlagen sind, wollen wir hinaufziehen, um das Heiligtum zu reinigen und neu zu weihen. So versammelte sich denn das ganze Heer, und man zog auf den Berg Zion hinauf. Als sie nun das Heiligtum verwüstet sahen, den Opferaltar entweiht, die Tore verbrannt, in den Vorhöfen Gesträuche, das aufgewachsen war wie in einem Walde oder auf irgendeinem Berge, und die Zellen in den Vorhöfen zerstört. Da zerrissen sie ihre Kleider und stellten eine große Trauerfeier an. Streute er sich Asche aufs Haupt, warfen sich auf ihr Angesicht zur Erde nieder, ließen die Signaltrompeten erschallen und richteten laute Klagerufe gen Himmel. Sodann stellte Judas eine Anzahl Männer an, um die Besatzung der Burg an der Vollführung von Feindseligkeiten zu hindern, bis er das Heiligtum gereinigt haben würde. Weiter wählte er fehllose Priester aus, die dem Gesetz treu ergeben waren. Die reinigten das Heiligtum und schafften die Steine, die zur Entweihung gedient hatten, an einen unreinen Ort. Alsdann berieten sie wegen des entweihten Brandopferaltars, wie sie mit ihm verfahren sollten. Und da verfielen sie auf den guten Gedanken, ihn abzubrechen, damit er ihnen nicht infolge der Entweihung durch die Heiden Schimpf und Schande einbrächte. So rissen sie also den Altar ein und legten die Steine an einen geeigneten Platze auf dem Tempelberge nieder, bis ein Prophet auftrete, der eine Entscheidung darüber abgäbe, was mit ihnen geschehen solle. Dann nahmen sie unbehauene Steine nach der Vorschrift des Gesetzes und erbauten einen neuen Altar nach dem Muster des alten. Auch stellten sie das Heiligtum und auch die inneren Räume des Tempels wieder her und weihten die Vorhöfe, ließen auch neue heilige Geräte anfertigen und brachten den Leuchter und den Rauchopferaltar und den Schaubrottisch in den Tempel hinein. Alsdann räucherten sie auf dem Altar und zündeten die Lampen auf dem Leuchter an, dass sie den Tempel erleuchteten. Schließlich legten sie Brote auf den Tisch und hängten die Vorhänge auf. Als sie nun so die begonnenen Arbeiten allesamt vollendet hatten, brachten sie in der Morgenfrühe am 25. Tage des 9. Monats, es war der Monat Kislev des Jahres 148, ein Opfer nach der Vorschrift des Gesetzes auf dem neuen Brandopferaltar dar, den sie erbaut hatten. In derselben Jahreszeit und an demselben Tage, an dem die Heiden ihn entweiht hatten, an demselben Tage wurde die Einweihung vollzogen mit Lobgesängen und unter dem Klagen von Zither, Harfen und Zimbeln. Das ganze Volk warf sich dabei mit dem Angesicht zur Erde nieder, brachte seine Anbetung dar und pries, zum Himmel blickend, den, der ihnen Gelingen gewährt hatte. Hierauf feierten sie das Fest der Einweihung des Altars 8 Tage lang, brachten dabei Brandopfer mit Freuden dar und opferten Heils- und Lobopfer. Auch schmückten sie die Vorderseite des Tempels mit goldenen Kränzen und mit Schildchen, stellten die Tore und die Zellen wieder her und versahen diese mit Türen. Es herrschte überaus große Freude beim Volk, dass die Entehrung durch die Heiden wieder gut gemacht war. Judas aber und seine Brüder sowie die ganze israelitische Gemeinde setzten fest, dass das Fest der Altarweihe in der Folgezeit Jahr für Jahr 8 Tage lang vom 25. Tage des Monats Kislev an mit Freude und Fröhlichkeit gefeiert werden sollte. Ferner umbauten sie zu jener Zeit den Berg Zion ringsum mit hohen Mauern und festen Türmen, damit die Heiden nicht wiederkämen und alles niederträten wie zuvor. Dann legte er eine Besatzung hinein, um ihn zu sichern. Und man befestigte auch Bezura, damit das Volk eine Deckung gegen Idumäer habe. Als nun die Heiden ringsum vernahmen, dass der Altar wiederhergestellt und das Heiligtum neu eingeweiht worden sei, gerieten sie in volle Wut und fassten den Entschluss, alle zum Geschlecht Jakobs gehörigen, die in ihrer Mitte wohnten, auszurotten. Und sie fingen auch wirklich an, Einzelne von dem Volke zu ermorden und ums Leben zu bringen. Da griff Judas die Nachkommen Esaus in ihrem Lande Idumäa an, und zwar in der Landschaft Akrabatene, weil sie Israel durch ihre Einfälle belästigten. Er brachte ihnen eine schwere Niederlage bei, durch die er sie demütigte und nahm ihnen Beute ab. Dann gedachte er auch der Bosheit der Bewohner von Bajan, die unserem Volke als Wegelagerer Schaden und schlimme Verluste zufügten. Sie wurden von ihm in ihre festen Türme eingeschlossen und belagert, und er vollstreckte dann den Bann an ihnen, indem er die Türme in ihrem Lande in Brand steckte und mit allen ihren Insassen verbrannte. Als er hierauf weiter gegen die Ammoniter gezogen war, stieß er dort auf eine starke Streitmacht und zahlreiches Kriegsvolk unter der Anführung des Timotheus. Er lieferte diesen vielen Gefechte, sie wurden von ihm niedergeworfen und er besiegte sie. Als er dann Jaser samt den zugehörigen Ortschaften eingenommen hatte, kehrte er nach Judäa zurück. Nun taten sich auch die Heiden in Gilead gegen die Israeliten zusammen, die in ihrem Gebiete wohnten, um sie auszurotten. Diese flüchteten sich in den festen Platz Dathem und sandten an Judas und seine Brüder ein Schreiben, das folgenden Wortlaut hatte: Die Heiden rings um uns her haben sich gegen uns zusammengetan, um uns zu vertilgen. Sie schicken sich an, heranzukommen und den festen Platz zu erobern, in den wir uns geflüchtet haben. Timotheus steht an der Spitze ihres Heeres. So komm nun und rette uns aus ihrer Hand. Schon sind gar viele von unseren Leuten gefallen. Alle unsere Brüder im Lande Tob sind ums Leben gekommen. Ihre Weiber und Kinder und alle ihre Habe hat man als Beute weggeführt und dort an 1000 Männer umgebracht. Während man dieses Schreiben noch verlas, traten andere Boten aus Galiläa mit zerrissenen Kleidern ein und meldeten ganz Ähnliches, nämlich: Es hätten Zusammenrottungen gegen sie aus Ptolemais, Tyrus und Sidon stattgefunden und das ganze heidnische Galiläa, um sie vollständig zu vertilgen. Als Judas und das Kriegsvolk diese Berichte vernommen hatte, wurde eine große Versammlung berufen, um zu beraten, was sie für ihre Brüder tun sollten, die sich in einer solchen Notlage befänden und von den Heiden angegriffen würden. Da sagte Judas zu seinem Bruder Simon: Wähle dir Männer aus und zieh hin, um deine Brüder in Galiläa zu retten. Ich aber und mein Bruder Jonathan, wir wollen nach Gilead ziehen. Sodann ließ er Josef, den Sohn Zacharias und Asaja, als Hauptleute mit dem Rest des Heeres in Judäa zum Schutz des Volkes zurück. Sodann ließ er Josef, den Sohn Zacharias und Asaria, als Hauptleute mit dem Rest des Heeres in Judäa zum Schutz des Landes zurück und gab ihnen die bestimmte Weisung: Befehligt diesen Heeresteil, lasst euch aber auf keinen Kampf mit den Heiden ein, bis wir zurückgekehrt sind. Dem Simon wurden hierauf 3000 Mann für den Zug nach Galiläa zugeteilt und dem Judas 8000 Mann für Gilead. Simon zog also nach Galiläa, wo er dann den Heiden viele Gefechte lieferte und die Heiden wurden von ihm geschlagen. Er verfolgte sie bis an das Tor von Ptolemais. Es fielen von diesen Heiden etwa 3000 Mann und er gewann reiche Beute von ihnen. Alsdann nahm er die Juden, die er in Galiläa und Arbata vorgefunden hatte, mit sich samt ihren Frauen und Kindern und aller ihrer Habe und führte sie mit großer Freude nach Judäa. Unterdessen hatte Judas, der Makkabäer, und sein Bruder Jonathan den Jordan überschritten und waren 3 Tagesreisen weit in die Wüste gezogen. Dort trafen sie auf die Nabatäer, die ihnen friedlich entgegenkamen und ihnen alles berichteten, was ihren Brüdern in Gilead widerfahren sei. Und dass viele von ihnen in Bosra, Bosor, Alama, Kasfor, Maket und Kanain, lauter Festen und großen Städten, eingeschlossen seien. Auch in den übrigen Städten Gileads seien manche eingeschlossen, und man habe die Absicht, die festen Plätze am folgenden Tage zu bestürmen und zu erobern und die dort befindlichen Juden alle an einem Tage niederzumetzeln. Da machte Judas mit seinem Heere unverweilt kehrt und zog in die Wüste nach Bosor, nahm die Stadt ein und machte die ganze männliche Bevölkerung dahin mit der Schärfe des Schwertes nieder. Dann nahm er ihren ganzen Besitz als Beute hin und ließ die Stadt in Flammen aufgehen. Sodann brach er bei Nacht von dort auf und zog bis zur Festung. Als nun der Morgen anbrach und sie Umschau hielten, gewahrten sie dort Kriegsvolk in unzählbarer Menge, das Sturmleitern und Maschinenturm die Festung zu erstürmen und gerade im Kampfe mit den Belagerten begriffen war. Als nun Judas sah, dass der Kampf begonnen hatte und der Lärm von der Stadt mit Trompetenschall und lautem Rufen bis zum Himmel empordrang, da rief er seinen Kriegern zu: Kämpft heute für eure Brüder! Hierauf griff er sie mit 3 Heerhaufen im Rücken an, wobei sie die Trompeten erschallen ließen und laute Gebetsrufe ausstießen. Da erkannte das Heer des Timotheus, dass es der Makkabäer sei, und ergriff die Flucht vor ihm. Er brachte ihnen eine schwere Niederlage bei, und es fielen von ihnen an jenem Tage gegen 8000 Mann. Nun wandte er sich gegen Mizpa, eroberte es im Sturm und machte die gesamte männliche Bevölkerung darin nieder. Dann ließ er die Stadt plündern und in Flammen aufgehen. Als Judas nun das Heer auskundschaften ließ, erhielt er folgende Meldung: Alle Heiden, die rings um uns her wohnen, sind dort bei ihnen zusammengekommen. Es ist eine ganz gewaltige Heeresmacht. Auch Araber haben sie als Hilfstruppen in Sold genommen. Sie lagern jenseits des Baches und sind zum Angriff gegen dich bereit. Darauf zog Judas ihnen entgegen. Als sich Judas nun mit seinem Heere dem strömenden Gießbache näherten, sagte Timotheus zu seinen Hauptleuten: Kommt er zuerst zu uns herüber, so werden wir ihm nicht widerstehen können, weil er uns im Gefühl seiner Überlegenheit besiegen wird. Fürchtet er sich aber und lagert er sich jenseits des Flusses, so wollen wir gegen ihn hinübergehen und ihn überwältigen. Als nun Judas nahe an den strömenden Gießbach gekommen war, ließ er die geschäftsführenden Beamten des Heeres an den Gießbach herantreten und erteilte ihnen die Weisung: Lasst niemanden im Lager zurück, alle sollen am Angriff teilnehmen. Hierauf ging er an die Spitze des Zuges hinüber, auf sie los und das ganze Heer hinter ihm her. Da wurden allen Heiden von ihm zurückgeschlagen. Sie warfen ihre Waffen weg und flüchteten sich in den Tempel zu Karnein. Judas eroberte jedoch die Stadt und verbrannte den Tempel mit allen, die sich daran befanden. So wurde Karnein gedemütigt und sie vermochten dem Judas nicht länger zu widerstehen. Eroberung von Ephron und glückliche Heimkehr nach Jerusalem. Hierauf ließ Judas alle in der Landschaft Gilead wohnenden Israeliten, klein und groß, samt ihren Weibern und Kindern und ihre Habseligkeiten zusammenkommen. Einen gewaltig großen Heereszug, um sie ins jüdische Land abzuführen. So gelangten sie bis Ephron. Das war eine große, sehr feste Stadt am Eingang des Passes, an der man weder rechts noch links vorbeikommen konnte, sondern man musste mitten durch sie hindurchziehen. Die Bewohner der Stadt aber verweigerten ihnen den Durchzug und verrammelten die Tore mit Steinen. Judas sandte Boten an sie mit der friedlichen Botschaft: Wir wollen nur durch dein Gebiet hindurchziehen, um in unser Vaterland zurückzukehren. Niemand wird euch etwas zuleide tun, wir wollen lediglich hindurchziehen. Aber sie wollten ihm die Tore nicht auftun. Da ließ Judas im Heere ausrufen: Jeder solle sich an dem Orte lagern, wo er sich gerade befinde. So machten denn die Kriegsleute Halt, bestürmten alsdann die Stadt während jenes Tages und die ganze Nacht hindurch, bis die Stadt in ihre Hände fiel. Er ließ dann die gesamte männliche Bevölkerung mit der Schärfe des Schwertes niedermachen, ließ die Stadt plündern und vom Grund aus zerstören und zog hierauf hindurch über die Leichen der Getöteten hinweg. Darauf setzten sie über den Jordan und gelangten in die große Ebene Bethzean gegenüber. Judas hatte aber unterwegs überall die Nachzügler zusammengehalten und den Leuten Mut zugesprochen, bis sie ins jüdische Land kamen. Hier zogen sie auf den Zionsberg mit Freude und Fröhlichkeit hinauf und brachten Brandopfer dar, weil kein einziger von ihnen ums Leben gekommen war, bis zu ihrer glücklichen Heimkehr. Während nun Judas und Jonathan in Gilead waren und ihr Bruder Simon in Galiläa vor Ptolemais, erhielt Josef, der Sohn Zacharias und Asaria, die Anführer der Streitkräfte, Kunde von den Heldentaten und Kämpfen, die jene vollführt hatten. Da dachten sie: Auch wir wollen uns einen Namen machen und zum Kampf mit den Heiden rings um uns her ausziehen. So boten sie denn die Mannschaften auf, die unter ihrem Befehl standen, und zogen gegen Jamnia. Aber Gorgias mit seinen Leuten zog aus der Stadt hinaus ihnen entgegen und griff sie an. Und Josef und Asaria wurden geschlagen und bis an die Grenze des jüdischen Landes verfolgt. Und es fielen an diesem Tage von dem israelitischen Kriegsvolk gegen 2000 Mann. So hatte also das israelitische Heer eine schwere Niederlage erlitten, weil sie dem Befehl des Judas und seiner Brüder nicht gehorcht, sondern gemeint hatten, Heldentaten verrichten zu müssen. Sie stammten eben nicht aus dem Geschlecht jener Männer, durch deren Verdienst den Israeliten die Rettung zuteil geworden ist. Der Held Judas aber und seine Brüder gewannen großen Ruhm bei allen Israeliten und selbst bei den Heiden, wo immer man auf sie zu sprechen kam. und groß war die Zahl derer, welche zu ihnen kamen, um ihnen Glück zu wünschen. Judas zog dann mit seinen Brüdern ins Feld, um die Nachkommen Esaus im südlichen Teil des Landes zu bekriegen. Er nahm Hebron mit den zugehörigen Ortschaften ein, schleifte die Festungswerke der Stadt und verbrannte ihre Türme ringsum. Sodann brach er auf zum Zuge ins Land der Philister und durchzog Samaria. Bei dieser Gelegenheit kamen Priester im Kampfe ums Leben, die dort auch ihre Tapferkeit zeigen wollten, indem sie unbedachterweise am Kampfe teilnahmen. Judas wandte sich dann nach Assotus im Philisterlande, zerstörte die dortigen Altäre, verbrannte die Schnitzbilder ihrer Götter, plünderte die Städte und kehrte dann nach Judäa zurück.
Lass uns zum Abschluss beten. Herr, wir danken dir für das Beispiel von Mut und Glauben, das uns die Makkabäer hinterlassen haben. Schenk uns diese Hingabe und das Vertrauen, dich nie aufzugeben, egal wie groß die Herausforderungen sind. Wir glauben, wer auf dich vertraut, steht nie alleine. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wann hast du zuletzt erlebt, dass Gott dir Kraft und Mut gegeben hat, treu zu bleiben, auch als es nicht leicht war? Teile deine Erfahrungen gern mit der Community auf bibelineinemjahr.com. Wir lernen gemeinsam und stärken uns gegenseitig im Glauben. Bis morgen, denk dran, gerade im Widerstand wächst der Glaube und Gott ist immer treu.